Und das wird nur klappen, wenn du ganz, ganz, ganz viele Veränderungen in diesem Kader vornimmst. Denn eins ist mal klar, diese Mannschaft war nicht besser als das, was sie abgeliefert hat.
Moin Moin, guten Tag, herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, dem Podcast des Weserkurier. Ja, die Saison ist beendet, mein Name ist aber immer noch Stefan Freier und ich begrüße immer noch, Gott sei Dank, JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans.
JJ, wir waren Sonntag zusammen in der Glocke, im kleinen Saal, proppenvoll, muss man sagen, haben an nichts Böses gedacht, wollten uns mal angucken, was die Manager-Legende Rainer Kallmund sagt, moderiert von Thomas Helmer und natürlich als Gast Clemens Fritz. Und dann packt der Clemens doch eine Geschichte aus und erzählt auf einmal über Kaisho Sano, einen japanischen Spieler vom FSV Mainz 05, den du gleich zum Gegenstand deiner Kolumne gemacht hast. Erzähl mal, das war schon eine interessante Sache. Wusstest du auch nicht, ne?
Ich wusste, dass sie damals da dran waren. Ich wusste aber nicht, wie knapp das offenbar gewesen ist, dass sie den bekommen hätten. Mhm. Ich fand es total klasse, dass Clemens sich da mal geöffnet hat vor diesem ja relativ kleinen Publikum. Das werden so 500 Leute gewesen sein. Weil das macht er ja sonst sehr selten. Ne? Das ist auch ein bisschen das Problem seines Images, dass er halt die Leute selten mitnimmt und solche Geschichten erzählt, damit die auch mal verstehen, was für Probleme er im Alltag eigentlich hat. Also was heißt das denn, wenn du Werder-Manager bist und hast kein Geld? Und das war ein schönes Beispiel gewesen. Also die Geschichte geht ja in etwa so, dass Werder Ende 2023 angefangen hat, sich nach diesem Spieler Kaisho Sano, das war damals noch ein in Japan spielender Mittelfeldspieler, 23 Jahre alt, dass sie da die Fühler ausgestreckt haben, wollten den unbedingt dann im Winter schon nach Bremen holen. Und der Preis betrug 2 bis 2,5 Millionen Euro.
Mhm. Schnäppchen, würde man denken, würde man sagen.
Schnäppchen. Mhm. Ne? Und wenn man so sieht, was für Preise heute aufgerufen werden für junge, talentierte Mittelfeldspieler oder überhaupt Profifußballer. Ne? Und ja, Clemens hat da deutlich gemacht, dass sie im Verein dieses Geld nicht in der Kasse hatten, nicht zur Verfügung hatten. Sie konnten den damals nicht holen, obwohl sie mit ihm klar waren. Und was passiert dann? 6 Monate später ist dann der Sommer 2024, also Werder hätte ihn gerne im Januar geholt und dann im Sommer holt Mainz ihn. Eigentlich so ein Konkurrent auf Augenhöhe, denkst du, Mainz zahlt diese 2,5 Millionen Euro. Sano geht dahin, wird das Herzstück der Mainzer Mannschaft, nicht mehr wegzudenken, bester Mann im Mittelfeld, Marktwert jetzt schon verzehnfacht mindestens, er fährt mit Japan zur Weltmeisterschaft und die Kollegen in den Mainzer Zeitungen schreiben seit Wochen davon, dass das nach der WM der Rekordverkauf von Mainz 05 wird, die rechnen mit einer Ablöse jenseits der 60 Millionen. Damit wäre das ja genau so ein Transfer, von dem Werder immer träumt. Ne? Du findest so eine Perle in Japan bei Kashima Antlers, glaube ich, hat er gespielt. Und holst ihn, der macht dich direkt besser, wird selber noch besser und dann kannst du ihn auch noch gewinnbringend verkaufen. Also idealer Transfer. Und dann fehlen dir diese 2,5. Ne? Das ist so, als wenn du ins Casino gehen willst und hast aber das Eintrittsgeld nicht. Na, dann kannst du nur zugucken, wie die anderen spielen. Das ist dann schon bitter.
Und gewinnen.
Gewinnen. Ne? Ja, das ist dann schon bitter. Und dann kann ich auch Clemens verstehen, wenn er sagt, also in all den Jahren, die er das jetzt macht, sei es damals an der Seite von Frank Baumann, das war ja in dem Winter noch an der Seite von Frank Baumann oder jetzt alleine in der Verantwortung, ist dieser geplatzte Deal mit Kaisho Sano eigentlich das Ding, wo er am häufigsten dran denkt und sagt, ach verdammte Kacke, ey, wenn das geklappt hätte, das wäre ein super Deal für uns gewesen. Mm. Aber ich glaube, in dem Moment damals hat es dann auch Klick bei dem einen oder anderen Werder-Boss gemacht, dass sie in so eine Situation nicht mehr kommen dürfen. Hm. Da arbeiten sie ja jetzt auch.
Und bei den Menschen im Saal hatte man den Eindruck, hat es auch so ein bisschen Klick gemacht. Ne? Wobei ich insgesamt den Eindruck hatte, das ist ja auch etwas, was so nicht unbedingt in die Zeit passte, was aber vielleicht auch darauf hindeutet, dass wir da alle einer gewissen Täuschung unterliegen. Es sind ja längst nicht alle Menschen total gegen Clemens Fritz und wollen oder fordern dessen Ablösung. Der Saal war ja voll mit Menschen, die eigentlich sehr wohlgesonnen schon mal auch ihm gegenüber aufgetreten sind. Er hat viel Applaus bekommen, es hat ihm sichtlich gut getan, hattest du ja auch, glaube ich, formuliert. Das ist ja eine ganz, ganz andere Situation, als man sie sonst so wahrnimmt, insbesondere wenn man sich mit den sogenannten sozialen Medien dann auch beschäftigt. Ne? Das ist ja doch nochmal eine völlig andere Ausrichtung, eine ganz andere Perspektive, die man da einnimmt. Aber es hat mich auch nicht überrascht, weil ich schon glaube, dass es einen Großteil der Werder-Interessierten, Werder-Fans gibt, die gar nicht so, sagen wir mal, massiv jetzt alles auf den sportlichen Leiter schieben würden.
Das ist so, wie du sagst, das ist auch mein Eindruck hier in Bremen. Du hast diejenigen, die sich festgebissen haben, also die schon immer wussten, Clemens Fritz kann nichts, die auch überhaupt nicht wissen, welchen Werdegang der hat, also welches Studium der noch bei der UEFA gemacht hat, welche Auslandsstationen der hatte und so weiter. Der ist ja nicht vom Himmel gefallen und war Werder-Manager, sondern der hat sich das Step-by-Step erarbeitet. Der ist aber halt niemand, der wie so ein Dampfplauderer die ganze Zeit darüber redet. Deshalb wissen das viele einfach gar nicht. Ich sag oft, er ist manchmal viel zu nett für Profifußball. So rum, das wollte ich sagen. Es gibt ja viele Manager, die ganz anders sind als Clemens Fritz, die kennen die alle auch. Jetzt kann man sagen, ja, ihm fehlt dann das Profil oder Ecken und Kanten und er ist nicht laut und rau genug, aber dann müsste er sich verstellen, so ist er nicht. Ne? Er ist dann schon eher so ruhig wie Frank Baumann, ne? Das ist ja in dieser Linie fortzuführen im Prinzip. Man könnte manchmal noch so einen raushauen, wie Klaus Allofs früher das gemacht hat, ne? Um auch mal einen Punkt zu setzen. Ist vielleicht ein Learning aus der vergangenen Saison, dass er das hier und da zu wenig gemacht hat. Und einfach die Leute auch mal mehr mitnehmen in die Probleme. Kommunikation, sage ich immer, ist ja nicht das, was du machst. Viele bei Werder denken, dass sie ganz gut alles angesprochen haben. Eigentlich müssten die da draußen ja alles wissen. Wieso verstehen die das denn nicht? Nein, Kommunikation ist ja das, was bei den Leuten ankommt. Und wenn die viele Sachen nicht verstanden haben, zum Beispiel auch rund um diesen Strategiewechsel, über den wir hier da mal reden müssen, dann hast du es schlecht kommuniziert. Also dann hast du es zumindest nicht so kommuniziert, dass alle das verstanden haben. Und das gibt natürlich diesen Krakelern, die sich festgebissen haben an Clemens Fritz, nochmal eine ganz andere Wucht. Ne, weil du noch einen gewissen Teil hast von Leuten, die gar nicht den Einblick haben, was denn jetzt da gerade los ist bei Werder, warum machen die dies oder das. Die hören in die Krakeler und stimmen dann schnell auch zu. Ne? Mhm. Ich glaube aber auch, dass ein ganz großer Teil der Leute auf der Seite von Clemens ist.
Weil nicht gut ankommt in Bremen. Ne? Das Thema haben wir ja auch schon oft gehabt. Das ist auch nicht nur ein Vorteil. Das ist ja insgesamt eine Stimmung, mit der ein Verein auch umgehen muss und eben innerhalb seiner Strukturen dagegen angehen muss, dass man nicht immer zu schnell zufrieden ist und sich damit erstmal dann auch begnügt, dass wer dann Teil der Bundesliga ist und dass ja auch sonst nicht mehr Geld da ist und man ja froh sein kann, dass es überhaupt irgendwie funktioniert. Und zu den Krakeler muss man sagen, bezeichnenderweise, glaube ich, wussten die ja auch alle schon, dass Frank Baumann nicht der Richtige ist. Und da sehen wir ja, was er gerade auf Schalke leistet. Da kommt ja eins zum anderen manchmal auch, ne?
Ist ja manchmal spannend, ne? Wie sich dann das Image von den Leuten dann auch so ändert, wenn sie woanders hingehen. Aber ist schon sehr interessant am Standort Bremen jetzt, dass es diese zwei extremen Wahrnehmungen gibt. Ne? Wir waren ja auch im Stadion am Samstag gegen Borussia Dortmund und haben diese riesen Plakate gesehen in der Ostkurve gegen die Vereinsführung, auch gegen Clemens Fritz. Geduld ist am Ende und deutliche Kritik an den Entscheidungen, die da getroffen wurden. Darauf fußt ja auch diese Petition, die uns in dieser Saison oft beschäftigt hat. Dann hast du aber gleichzeitig einen Aufsichtsrat, der das alles analysiert hat und sagt, wir gehen diesen Weg weiter, wir machen mit Clemens Fritz weiter. Das wirkt ja auf den ersten Blick so, wie können die denn mit dem weitermachen, wenn der alles falsch gemacht hat? Aber dieses, der hat alles falsch gemacht, ist halt eine sehr oberflächliche Betrachtung. Und deshalb ist es wichtig, dass man da auch mal genauer drauf schaut. Ne? Ich habe ja am Wochenende bei uns im Weserkurier einen großen Standpunkt geschrieben vorne, wo ich das erklärt habe, warum der Verein mit Clemens Fritz weitermacht. Und dann habe ich Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, wieso holen sie nicht die Axt raus? Sie hätten den jetzt abschießen müssen und so, ne?
Ja, jetzt schon mal gar nicht, ne? Also jetzt ist sowieso schon wieder zu spät, wenn man so will, wenn man überhaupt ist.
Abgesehen davon muss man sich ja jetzt mal dann inhaltlich damit beschäftigen. Das ist ja das, was der Aufsichtsrat gemacht hat. Und deshalb kann man es ja mal kurz erklären. Also ja, Werder hatte eine Mannschaft, die auf ihrem Höhepunkt Achter war. Aber wir wissen alle, Werder hat es nicht geschafft, einen dieser Spieler sehr lukrativ zu verkaufen. Das wäre aber notwendig gewesen, weil du auf Transfererlöse angewiesen bist, weil du ja defizitär arbeitest. Du machst jede Saison ein Minus in beachtlicher Millionenhöhe und wenn du keinen Spieler verkaufst, ist dieses Minus einfach da. Werder schleppt jetzt immer noch ein Minus mit sich rum, weil sie letzten Sommer keinen Spieler verkauft haben. Wenn du aber keinen Spieler verkaufst, hast du auch kein Geld, um A, dieses Loch zu stopfen und B, um neue zu holen. Ne? Das heißt, wenn du eine alte Mannschaft hast, und das war eine alte Mannschaft, auch eine alte Startelf, die keine Perspektive mehr hat, dass dir da jemand die Spieler wegkauft. Es gab kein Angebot. Da braucht jetzt auch keiner träumen und sagen, ja, aber da hätte doch einer den und Romano Schmid, da hat der Werder selbst von geträumt, dass einer Romano Schmid kauft. Das ist nie passiert, dass ein Angebot kam. Die hätten ja 7 Millionen für den angenommen wahrscheinlich. Dann hätten alle noch gesagt, wie könnt ihr denn 7 Millionen für den annehmen oder so. Aber es kam keiner. Es hat niemand was geboten. Also kam es dann zu diesem Strategiewechsel und das ist übrigens ja nicht made by Clemens Fritz, sondern das ist die gesamte Geschäftsführung mit Aufsichtsrat, die gesagt haben, okay, wir gehen einen Schritt zurück. Wir verjüngen insgesamt den Kader in der Erwartung, dass dadurch auch die Startelf verjüngt wird. Dafür haben wir mit Horst Steffenhan auch einen Trainer, der mit jungen Spielern arbeiten kann, um wieder Werte zu schaffen, damit wir nächsten Sommer nicht wieder hier stehen und sagen, ja super, Europa knapp verpasst, wieder kein Spieler verkauft, jetzt haben wir doppelt so viel Minus. Ne? Dann ist Eigenkapital irgendwann weg. Und selbst dieses Eigenkapital hast du ja nur, weil du es durch die regionalen Investoren damals eingenommen hast. Ne? Hast du ja jetzt nicht irgendwie durch Europapokal-Teilnahme arbeitet, muss man auch mal ehrlich sein. So, und dieser Strategiewechsel führt natürlich dazu, dass du eine turbulente Saison spielen kannst. Ne? A, weil du sehr lange gehofft hast, Romano Schmid zu verkaufen und deshalb viele Sachen nicht umgesetzt hast auf dem Transfermarkt, weil du kein Geld hattest und gesagt hast, nee, vielleicht kommt's noch, vielleicht kommt's noch. Am Ende musstest du wild irgendwas zusammenleihen. Und das Zweite ist, dass du ja dann eine Mannschaft hast, die einfach nicht mehr so stark ist und so erfahren und routiniert ist, wie die, die im Jahr davor gespielt hat, weil du viele Leute auch verabschiedet hast im Sommer. Marvin Dux, ich bleib dabei, der Topscorer, von dem du dich getrennt hast. Aus Gründen fehlt dir aber natürlich. Und dann kann es dir passieren, dass du so eine, sag mal, etwas wildere Saison spielst. Das war Teil des Plans, dass das passieren kann. Natürlich nicht, dass es bis runter auf plus 15 oder 17 geht. Das muss man auch sagen. Also diesen Worst Case hätte keiner für möglich gehalten bei Werder. Aber dass es auch mal 12 oder 14 sein kann, das war eingepreist. In der Erwartung, und das ist jetzt das Entscheidende, dass nach dieser Saison, also jetzt, wo wir hier reden, Angebote reinkommen für Spieler dieser Mannschaft, gerne für 2, 3, 4 Spieler aus dieser Mannschaft und du zum ersten Mal seit Jahren in der Situation bist, dass du Millioneneinnahmen hast, mit denen du dann arbeiten kannst.
Mhm.
Und ob das jetzt aufgeht, das kann doch am 34. Spieltag gegen Borussia Dortmund in der Kurve überhaupt keiner beurteilen. Noch sind die Angebote ja nicht da.
Ja,
wenn
klar.
Die aber jetzt kommen in den nächsten 1, 2 Monaten, dann ist der Plan aufgegangen. Und dann bin ich gespannt, ob da große Plakate hängen in der Ostkurve. Danke, Clemens, für 40 Millionen. Ne?
Darf ich kurz nachtragen zu der Strategie, die du ja angesprochen und auch geschildert hast, dass dazu eben auch zählte, dass man was nicht Werder-like ist, was man, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das die letzten Jahre, Jahrzehnte mal gegeben hat, dass man tatsächlich 6 Spieler direkt aus der A-Jugend, die erfolgreich war ein richtig guter Jahrgang, kann man auch sagen, 6 Spieler direkt in den Profi Kader hat aufrücken lassen. Nur Salih Musa hätte aufrücken müssen in den Herrenfußball, während alle anderen, ich nenne die Namen nochmal kurz, nämlich Smakalev, Smetkins, Ade, Čović und erst recht auch Koulibaly, ihr zweites A-Jugendjahr bei den Herren verbracht haben. Wir wissen, ein Teil davon hat in der U23 gespielt. Das haben die auch noch nie in dieser Form so gemacht. Und das war natürlich auch Teil des Plans. Und wenn man nur an Koulibaly denkt, dann ist der Plan ja auch schon mal aufgegangen, weil man den vermutlich jetzt, da er wirklich auch Herrenspieler ist, ganz lukrativ verkaufen kann.
Ja, du wirst auch Mio Backhaus verkaufen können.
Ja, der ist aber ja nicht hochgezogen worden. Das war ja nicht so unbedingt Teil der Strategie.
Nein, das ist richtig, aber ich erinnere mich dran, als ich damals nach Bremen kam, dass ich viele Jugendtrainings und Jugendspiele gesehen habe. Und da habe ich den schon dadurch Softie gesehen. Der ist ja eine Ewigkeit in der Jugend gewesen. Mhm. Deshalb habe ich den jetzt auch in diese Reihe von jungen Spielern reingetan, die du hochgezogen hast. Der Unterschied, und das ist ja auch interessant, zu vorherigen Jugendspielern, also Mio Backhaus ist outstanding, lass man den mal da stehen. Ole Werner sagt jetzt immer, ja, mir werfen sie vor, dass ich in Bremen die Jugend nicht gefördert habe, aber wenn wir mal ehrlich sind, waren die natürlich auch alle nicht so gut, wie die, die jetzt hochkamen. Mhm. Das war schon außergewöhnlicher U19-Jahrgang, das muss man einfach festhalten. Und das war ja auch kein Jahrgang, der so jetzt seit den E-Junioren zusammen war, sondern da ist ja sehr viel im Jahr davor passiert. Also Čović kam von Hertha dann im hohen Jugendalter.
Koulibaly HSV.
Vom HSV, ne?
Mhm, ja. Genau.
Also die hätte Ole Werner vielleicht auch gerne gehabt. Kann man es im Nachhinein immer gut sagen. Ne? Ole hat schon sehr gerne auch auf die erfahrenen Jungs gesetzt.
Er hatte mit Nick Woltemade ja auch einen relativ talentierten jungen Spieler, den er nicht so gefördert hat, dass der seine Zukunft in Bremen sah, sagen wir mal. Ne?
Hat ihn nicht als Mittelstürmer aufgestellt, wo er bei der Weltmeisterschaft möglicherweise jetzt dann spielen wird für Deutschland. Ist auch interessant. Dass er grundsätzlich mit jungen Spielern doch umgehen kann, zeigt er jetzt natürlich in Leipzig. Aber wir wollen ja nicht über Ole Werner reden, sondern wir wollen über den SV Werder reden. Und endgültig, und das ist mir halt wichtig, ich bin hier nicht derjenige, der Clemens Fritz verteidigt, ich bin nicht derjenige, der auf Seiten der Fans steht, die in der Kurve diese Plakate hochgehalten haben. Ich schaue mir das von außen an und sage, grundsätzlich kann man das doch erst bewerten, wenn dieser Strategieprozess abgeschlossen ist, also wenn dieser Wandel abgeschlossen ist. Also am Ende des Transfersommers. Dann weißt du, wen hast du verkauft für wie viel Geld?
Ja.
Und ganz entscheidend, was hast du mit dem Geld gemacht?
Ja.
Du musst ein bisschen was zur Seite legen, damit dir so ein Fall Kai Shusano nie wieder passiert. Das ist mal Punkt 1. Du musst das Minus wegkriegen aus deiner Bilanz, damit dein Eigenkapital bestehen bleibt. Das ist mal Punkt 2. Und du musst natürlich die Mannschaft verstärken und nicht mehr durch Leihspieler, sondern durch Spieler, die dir gehören, damit du Werte entwickelst. Denn du wirst ja auch im Jahr danach, das ist ja jetzt kein One-Shot, dieser Transfersommer, du wirst ja auch im Jahr danach Spieler verkaufen müssen. Die musst du ja auch jetzt entwickeln. Mhm. Das ist ganz wichtig. Aber erst wenn das passiert ist, wenn das rum ist, ich sag jetzt mal Ende August, dann wissen wir, okay, der Move von Clemens Fritz und den Geschäftsführerkollegen, der hat hingehauen oder ist Krachen gescheitert. Aber nicht jetzt. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Also so ein bisschen Fairness bei der Betrachtung muss dann sein.
Etwas anderes Thema, aber letztlich bleiben wir in der gleichen Schublade, wenn man so will. Was mir im Moment nach dieser Saison total zu kurz kommt, ist der Hinweis, dass die Mannschaft und damit namentlich einige Spieler auch viel zu selten in den vergangenen Monaten an die Leistungsgrenze gekommen sind. Daniel Thun hat vor einigen Wochen bereits die Haltung angesprochen und man kann es vielleicht auch übersetzen mit Mentalität. Da fehlte schon eine ganze Menge und ich habe große Hoffnung, dass der neue Trainer, wenn er denn das Problem erkannt hat, und das scheint ja durchaus der Fall zu sein, vielleicht in dieser Hinsicht auch noch mal ein bisschen arbeitet mit den Spielern. Ne? Also das, wir wollen keine Namen nennen. Die allermeisten können sich auch vorstellen, wen wir meinen, welche Spieler wir meinen. Ich habe auch ganz ehrlich, habe ich auch schon gesagt, ist auch nicht alles schwarz und weiß, ist viel grau dabei, aber es ist Potenzial, was ausgereizt werden kann. Da ist eine gewisse Zufriedenheit, vielleicht in dem einen oder anderen Fall, im einen oder anderen Fall auch eine gewisse Unzufriedenheit, die Leistung blockiert hat. All solche Sachen, der Umgang mit Widerständen, all das haben wir erlebt. Als Highlight gewissermaßen das Hinspiel beim HSV, wo man gesehen hat, der HSV wollte das Derby gewinnen, wäre nicht so in dem Maße und deshalb haben sie es halt dann auch verloren. War ein ganz wichtiges Spiel damals, wissen wir auch, das hatte so eine gewisse Funktion einer Weichenstellung. Und da ist eine ganze Menge Potenzial und wenn ich jetzt höre, dass Daniel Thun eben Sätze von sich gibt, ich bin angefressen, wir hatten auch zuletzt noch Möglichkeiten, das gehört ja auch dazu, aber statt sich nochmal dann wirklich proaktiv aus dem Abstiegskampf zu verabschieden, hat Werder ja tatsächlich die Niederlagen gegen Augsburg, Hoffenheim und Dortmund kassiert. Er hat auch gesagt, ich habe gedacht, wir sind schon weiter. Das deutet ja alles darauf hin, dass er in diese Richtung arbeiten will und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Und das gehört eben auch zur Bestandsaufnahme nach einer, wir erinnern nochmal dran, Scheißsaison, Originalton Marco Friedl, dass man sagt, ja, es wurden einige Fehler gemacht auf verschiedenen Ebenen, aber die Ebene der Mannschaft, die Ebene der Spieler gehört durchaus dazu.
Ja, das hätte ich jetzt so als Beitrag auch in die Saisonanalyse von Werder einflechten können, weil da war ganz viel dabei, was die nämlich auch jetzt dann zu bedenken haben. Die Grundsatzfrage ist ja, hast du überhaupt genügend Spieler in der Mannschaft, wo du das Potenzial wirklich noch ausreizen kannst? Also kommt da noch, was ist da noch mehr drin?
Vom
Oder
Kopf,
hast du eigentlich, wer meinst du? Vielleicht vom Kopf her und vom fußballerischen Potenzial. Oder hast du auch ein paar Spieler dabei, wo vielleicht, was bei Werder ja schnell passiert, gerade auch nach der Pandemie schnell passiert ist. Damals waren alle schon froh, dass sie wieder ins Stadion konnten. Alle waren froh, wenn Werder mal einen Eckball bekommen hat. Mhm. So waren auch alle auch froh, wenn da plötzlich interessanter junger Spieler auftauchte. Aber vielleicht wurde der eine oder andere auch zu gut gesehen oder zu groß gesehen, aber der wird dem gar nicht mehr gerecht. Das musst du nüchtern analysieren, ohne Werder-Brille. Und musst dann sagen, okay, hier machen wir einen Cut. Ich könnte mir vorstellen, dass der Umbruch bei Werder größer ausfällt in diesem Sommer, als man das so im Moment annimmt, wenn sie die Möglichkeiten dazu haben. Ja, dazu gehört natürlich auch immer, dass du den einen oder anderen los wirst. Da meine ich jetzt nicht die großen Transfers, sondern so im unteren, niedrigen Millionenbereich oder vielleicht auch als Laie, dass du mal was verleihst, statt immer zuleihen, um einfach eine gewisse Kaderhygiene und Veränderungen hinzubekommen. Eine andere Mentalität. Eine Mentalität ist was du nicht trainieren kannst. Eine Mentalität kannst du aber bei der Kaderplanung berücksichtigen. Das halte ich für ganz wichtig. Also Jens Day ist das Paradebeispiel für Mentalitätsspieler. Im Prinzip auch Senelin. Und davon haben wir in der Offensive zum Beispiel überhaupt gar keinen. Muss man einfach mal.
Dann hast du aber keine Chance, weil Mentalität mittlerweile richtig viel Geld kostet. Das kann Werder sich nicht leisten. Und ich meine ja gerade nicht die fußballerischen Mängel, die hat man gesehen, aber die Frage, ob jemand einen Pass über 8 Meter zum Nebenmann bringt, ist nicht allein eine fußballerische. Das hat auch was mit Konzentration zu tun. Und ganz kurz nochmal eben, heute spricht man vom talentfreien Bereich. Früher hieß es Grundtugenden, es ist immer das Gleiche.
Damit schon wieder?
Ja. Ja, aber es ist immer das Gleiche. Mit welcher Einstellung gehe ich ins Spiel? Wie weit bin ich in der Lage, diese Einstellung über 90 Minuten auch auf den Platz zu bringen? Und dazu gehört eben auch eine gewisse Form der Konzentration zum Beispiel. Und mit Widerständen umgehen, all diese Sachen. Und das kann man kaufen für viel Geld oder man kann eben versuchen, und ich habe den Eindruck, dass Daniel Thune da zumindest den einen oder anderen Ansatz hat, kann versuchen, das auch innerhalb der Mannschaft, die ich nun mal gerade zur Verfügung habe, zu fördern.
Er tickt da zumindest anders in seinem ganzen Vorgehen jetzt in dieser Sommerpause, tickt er anders als Horst Steffen damals zum gleichen Zeitpunkt. Ne? Horst Steffen war viel zu lieb, viel zu nett, viel zu geduldig. Wie oft hat Horst Steffen letzten Sommer gesagt, ich bin ganz ruhig, ganz entspannt, was den Transfermarkt angeht, weil ich weiß ja, dass hinter den Kulissen fleißig gearbeitet wird. Das könnt ihr mal zurückspulen auf vielen Pressekonferenzen, wie oft der arme Mann das gesagt hat. Und am Ende stellen sie ihm eine Boniface dahin am letzten Transfertag. Also hat er mir echt leid getan, das muss ich sagen. Aber das lag halt daran, was ich eben erklärt habe, dass es die Angebote, von denen man glaubte, dass sie kommen. Es gab auch Signale bei dem einen oder anderen Spieler, allen voran Romano Schmid, aber nicht nur bei ihm, die darauf hindeuteten, dass diese Angebote gibt, die kamen halt nicht so. Daniel Thune jetzt ist ganz anders. Der ist nicht dieser gute Laune-Onkel, der nette Herr Steffen, sondern Daniel Thune, der hat Feuer. So, der will. Ne? Der ist jetzt in der Bundesliga. Er hat mit Ach und Krach diese Bundesliga gehalten mit Werder Bremen. 3 Niederlagen zum Saisonende. Da muss er erstmal einen Schweiß von der Stirn wischen und nicht eigentlich 3 Tage schämen gehen und nicht nach Ibiza fliegen. Aber er will, dass das in der neuen Saison anders wird. Und das wird nur klappen, wenn du ganz, ganz, ganz viele Veränderungen in diesem Kader vornimmst. Denn eins ist mal klar, diese Mannschaft war nicht besser als das, was sie abgeliefert hat. Also musst du an alle diese Baustellen ran. Und wenn ich jetzt die letzten Tage gesehen habe, was so berichtet wurde über Werder, haben wir jetzt jemanden, der dabei helfen kann, nämlich Herrn Pilawa.
Darf ich kurz feststellen, dass du mir unverhohlen widersprochen hast, indem du gesagt hast, die Mannschaft war nicht besser als das, was sie gespielt hat. Darüber rede ich ja eigentlich die ganze Zeit, dass ich nämlich schon glaube, es gab durchaus Spiele.
Muss ja nicht deiner Meinung sein, Entschuldigung, ja.
Nee, aber es wäre schon besser für diesen Podcast, wenn du mir gelegentlich recht gibst. Nein, Quatsch.
Muss halt auch recht haben.
Ja, siehst du, das ist dann mein Pech natürlich an der Stelle. Quatsch. Ja. Natürlich musst du nicht meiner Meinung sein, aber ich finde schon, dass die Mannschaft ihr Potenzial nicht vollständig ausgereizt hat. Dass es
Spiele gab. In welchem Mannschaftsteil?
Bitte?
Reden wir nicht über Namen, aber in welchem Mannschaftsteil?
Naja, wissen wir ja, ne, dass wir über die Offensive sprechen, über offensive Mittelfeldspiele, über Stürmer.
Die Offensive war nicht besser. So. Die kann es nicht besser. So, Haken dran dann.
Nee, das glaube ich schon, dass sie es besser können.
Nee.
Doch.
Also haben wir es oft genug gesehen, ne. Nicht in der Besetzung.
Ja. Vielleicht sind sie manchmal auch zu schnell, zu früh zufrieden. Vielleicht können sie mit Widerständen noch nicht in dem Maße umgehen, wie es sinnvoll wäre oder Erfolg versprechen. Ich glaube, dass es da schon noch Potenzial gibt. Natürlich sprechen wir über die Offensive, aber nicht nur, ist doch auch klar. Ich habe es ja gerade gesagt, also es ist nicht eine Frage der fußballerischen Klasse, ob du einen Pass über 6-8 Meter zum Nebenmann bringst. Und das ist auch nicht immer gelungen, weder in der Offensive und manchmal selbst in der Defensive nicht. Also da gibt es schon Potenzial. Ne? Das gilt für alle anderen Mannschaften auch, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft theoretisch besser ist, als sie gespielt hat. Und das ist das Problem gewesen, oft genug. Weil wir ja auch gute Spiele von ihr gesehen haben. Wie geht das denn dann? Wenn sie nicht besser ist als Platz 15, hätte sie ja so manches Spiel nicht abliefern können in der vergangenen Saison. Wo du gesagt hast, von A bis Z, das war eine gute Leistung. Wie funktioniert denn das dann?
Ja, aber du hast ja trotzdem in Summe nur 32 Punkte geholt. Mhm. Also gehört ja dann dazu, dass du auch mal ein Spiel gewinnst, ne? Wenn du in einem Wettbewerb bist mit anderen, die auch mal unterschiedlich gut sind. Ne? Also ich erinnere an den Sieg gegen Mönchengladbach in Mönchengladbach am Saisonanfang oder das 3-3 gegen Leverkusen, das hättest du nie wieder geholt, wenn du das Spiel noch 10-mal gespielt hättest. Die waren einfach so schlecht, die haben gegen den Trainer gespielt an dem Tag. Sind ja auch beide Trainer entlassen worden nach diesen Spielen, ja. Das muss man dann schon fairerweise dazu sagen. Also da hast du auch den einen oder anderen Punkt, der jetzt am Ende super wichtig war. Also ohne diesen Punkt, wer weiß, ne? Also wollen wir gar nicht dran denken.
Ja, Punkt in Stuttgart, Derby-Sieg im Rückspiel gegen den HSV. Zumindest diese beiden Spiele kurioserweise auch noch direkt hintereinander. Das war ja etwas, wo man gesagt hat, siehste, geht doch.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoc Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Wir sind uns jetzt aber schon einig, dass Werder mit Aaron Krach die Klasse gehalten hat, 32 Punkte geholt hat, auf Platz 15 geendet ist und am Ende 3 Saisonspiele verloren hat, statt auch nur einen einzigen Punkt noch zu holen.
Du verlässt die konkret die Ebene.
Wir sprechen über denselben Verein. Ne?
Ja. Pass auf, ich sage, was ich so gerne sage in dieser Situation.
Du tust jetzt so, als wäre deine Mannschaft mit ganz viel Pech unten reingeraten und wenn man den jetzt nun mal eine andere Ansprache gibt und noch ein zweites Trainingslager vielleicht, dann gehen die nächste durch die Decke. Das sehe ich halt nicht. Das muss ich dir leider so sagen.
Agree to disagree. Wir hoffen, dass es mit Markus Pilawa besser wird. Ich muss das Thema wechseln. Das hat ja keinen Zweck. Wir kommen hier keinen Schritt weiter.
Du kommst gar nicht mehr auf den Namen. Ich dachte, du denkst jetzt die ganze Zeit, was will der Jeck jetzt mit dem Fernsehmoderator da?
Ja, weil ich so gar keine Ahnung habe. Dankeschön, Tschetsch. Ja. Es läuft richtig gut heute wieder. Markus Pilawa ist der neue Kaderplaner und wir versprechen uns eine Menge von ihm. Was versprichst du dir?
Zunächst mal, das ist jetzt der Kaderplaner von Clemens Fritz. Also der jetzt freigestellte Jahns war der Kaderplaner von Frank Baumann. Das nun mal zur Einordnung völlig wertfrei, weil ja viele immer Probleme haben, das zu verstehen, wer da eigentlich wen damals Wibo eingestellt hat. Das heißt, Clemens Fritz hat jetzt zum ersten Mal einen eigenen Kaderplaner geholt, den er mit ausgesucht hat. Das war ja mal wieder ein Auswahlprozess von hier bis überall, ne, Bester der Welt so ungefähr. Am Ende kam eine naheliegende Lösung, weil Pilawa seit 2 Jahren auf dem deutschen Markt zur Verfügung stand und keinen Job hatte. In diesen 2 Jahren hat er vorher 2 Jahre bei Bayern München gearbeitet, allerdings in dieser weniger guten Zeit unter Salihamidzic am Ende. Und vorher war er recht erfolgreich, mehrere Jahre, fast 7 Jahre bei Borussia Dortmund. Ich erwähne das deshalb, weil das natürlich Teil des Problems sein kann, bei aller Vorsicht. Ne? Also erstmal herzlich willkommen in Bremen, Markus Pilawa. Aber wenn du vorher bei Vereinen gearbeitet hast, die viel Geld ausgeben können, hast du natürlich auch Kontakte, Netzwerk und Strategien für andere Regale auf dem Transfermarkt. Ne? Das sind jetzt nicht die, Werder Bremen bedienen muss, aber dessen müssen sich alle Beteiligten bewusst gewesen sein, als sie diesen Deal eingegangen sind. Ne? Also so fehlerhaft kann niemand arbeiten, dass jetzt da 2 Seiten zusammengekommen sind, die nicht zusammenpassen. Also geh mal davon aus, dass er auch im Niedrigsegment gut unterwegs sein kann. Oder im Idealfall wäre da so viel Geld diesen Sommer einnimmt, dass er dann doch mal hier und da mehr Geld ausgeben kann. Schauen wir uns mal an. Bevor ich warnen möchte, und ich warne ja so gerne, Stefan, du weißt es.
Ja, wir wissen das.
Macht bitte alle ihr da draußen, alle ihr Werderaner, macht bitte, und ihr fangt schon an, macht bitte nicht wieder den Fehler wie damals bei Jahns. Ich habe nochmal zurückgeblättert im Archiv. Ich habe nochmal geguckt, was damals berichtet wurde. In verschiedenen Medien und in welche Zuschriften wir auch damals bekommen. Als Jahns kam, da war das der Haaland-Entdecker bei Salzburg gewesen. Und dann hat er noch seinen Kumpel Naby Keita geholt. Und dann war das irgendwie, das war kurz vor Heiligsprechung in Bremen gewesen. Man hat gedacht, wow, das ist der beste Perlentaucher nördlich der Südsee, den Werder da jetzt gerade geholt hat. Und dann wurde immer mehr deutlich, sein Kumpel Keita funktioniert hinten und vorne nicht, hätte man wissen müssen, Ausrufezeichen. Und es gibt auf der Welt mindestens 80 Leute, die von sich behaupten, Haaland entdeckt zu haben, da ist dann einer von. Ne?
Es werden jedes Jahr mehr. Ja.
Jetzt kommt Pilawa und das Erste, was ich lese, ist, ja, der hat ja Haaland zu Borussia Dortmund geholt. Ist ja, Leute, Vorsicht, ne? Also Haaland musste man damals nicht entdecken und zu Borussia Dortmund holen. Haaland ist auch damals schon in ganz Europa angeboten worden. Er konnte sich entscheiden zwischen Manchester United, Borussia Dortmund und noch 2, 3 anderen Vereinen. Und dann hat Dortmund da sehr hartnäckig dran gearbeitet und da wird Markus Pilawa seinen Anteil dran gehabt haben, aber da war über Zorc und Aki Watzke und weiß der Geier, wem alles war da unterwegs, weil sie genau wussten, was das für ein Spieler ist. Also jetzt nicht so tun, als ist das derjenige, der dann dir solche Spieler holt wie Haaland. Das tun wir mal in eine Schublade ganz unten rein, machen die zu und dann bleibt es mal da liegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das jetzt nicht wieder jede Woche lesen oder hören würden irgendwo. Der muss jetzt erstmal ankommen und seine Arbeit machen.
Ja, aber du hast es ja eingangs gesagt, im Grunde dreht sich dieser gesamte Podcast gerade um das Thema. Ein Kaderplaner ist am Ende natürlich auch nur so gut wie die finanzielle Situation, unter der er arbeitet, was vielleicht dann auch so ein bisschen für den Johannes Jahn spricht. Der hatte halt auch nicht das Geld, das er ausgeben konnte. Und vielleicht hat er ja Kai Schussano damals entdeckt als Erster und hat gesagt, hier, Schnäppchen, müsst ihr nur noch kaufen, den Mann. super Junge. Und dann haben die Bavaria gesagt, würden wir gern, aber wir haben ja die 2,5 Millionen nicht oder 2 Millionen, je nachdem, was da kolportiert wurde. Also das ist ja klar. Ein Kaderplaner ist dann am Ende des Tages auch immer nur so gut wie die Kohle, die ihm zur Verfügung steht.
Darf ich dir direkt was dazu sagen?
Wahrscheinlich wirst du mir widersprechen. Ich denke ja auch gerade dran. Er ist ein Perlentaucher.
Wo ich was sage, ziehst du mal deine grün-weiße Brille aus, machst sie mal kurz sauber und dann reden wir wieder weiter.
Ja, trinken
Werder
Tee.
Bremen hat gerade seinen Kaderplaner freigestellt. Werder Bremen hat nach einer unglaublich schlechten Saison und nach unglaublich schlechten Transferphasen im Plural 3 dicke Ausrufezeichen seinen Kaderplaner freigestellt. Das würde man nicht machen als professioneller Bundesliga-Verein, wenn man den so sehen würde, wie du ihn gerade geschildert hast, in grün-weiß-rosa Farben.
Ich war ja noch nicht am Ende.
Also, die Leute, die den Einblick haben in diese Arbeit, ich kann das nicht final beurteilen, ich sehe die Ergebnisse, aber ich sehe ja nicht den Prozess bis dahin. Die Ergebnisse sind katastrophal. Der Prozess dahin wird nicht viel besser gewesen, sonst hätte man ihn jetzt nicht freigestellt. So, denn, wie wir hören, ist ja diese internationale Agentur, die jetzt bei der Suche eines neuen Kaderplaners geholfen hat, auch dabei, Strukturen und Prozesse im Bereich Scouting-Kaderplanung mal auf links zu drehen oder zumindest zu analysieren. Und dann werden sie nicht lange brauchen, um was Besseres vorzuschlagen. Denn es kann ja nicht so weitergehen, das haben wir ja oft genug gesagt. Da liegt immer eine Riesenchance drin. Ne? Also einerseits kann man ja sagen, ja, die sind ja alle da blind und schlecht und so weiter. Nee, ich glaube einfach, die Abläufe, die Prozesse, vielleicht auch die Art, wie gearbeitet wird, das ist jetzt zum Beispiel ein großer Unterschied, ob du Leute hast, die von sich aus so motiviert sind, dass sie jeden Tag der Beste sein wollen, oder ob du Leute hast, wo du sagst, pass auf, hier, besorg mir mal das und das und das und dann laufen die los und keiner macht es besser wie die. Das ist aber was ganz Unterschiedliches. Ne? Und ich glaube, Werder braucht mehr Leute, die von sich aus 24/7 für diese Aufgabe brennen.
Auf dem Feld brauchen sie die auch. Das wollte ich vorhin schon
sagen.
Lass
mich das noch gerade anbringen, weil der ist ja jetzt hier nicht aus der Schickeria aus München gekommen, Markus Pilawa, sondern ist ja ein Kind des Ruhrgebiets, Bochumer Junge. Deshalb hoffe ich, dass er diese Mentalität einfach drin hat, so ein bisschen Hermann Gerland-mäßig.
Gut. Ich wollte auch nicht sagen, dass Johannes Janssen ein super Kaderplaner ist, der irgendwann mal Haaland entdeckt hat. Sondern ich wollte sagen, dass ich glaube, auch die Arbeit eines Kaderplaners immer abhängig ist von dem, was ihm zur Verfügung steht. Und wenn es nicht mal die 2,5 Millionen sind für Sano, dann kann er halt diesen Riesen-Coup, den er vielleicht hätte landen können, auch nicht landen. Wollte ich nur sagen. Ne? Ich würde ihn nicht besser machen, als er ist, dass da viel schiefgelaufen ist. Wir erinnern uns an Skelly Alvero. Julia Malatini gehört dazu. Hansen Aröhn ist ja auch so ein Beispiel. Das sind alles Sachen, die haben nicht geklappt und die bringt man auch mit Jans in Verbindung und das muss er sich dann auch auf der negativen Seite anrechnen lassen. Nur das wollte ich sagen. Agree to disagree, wie immer, JJ. Haben wir doch gut hingekriegt heute wieder. Die 40. Folge übrigens. Ist das nicht herrlich?
Herrlich, ja. Ich darf dir ja nur zweimal pro Folge widersprechen, haben wir festgelegt, habe ich heute so eingehalten. Jetzt mal noch eine schöne Verabschiedung, bevor ich zum dritten Mal verleitet werde.
Das wird ja immer schlimmer. Das habe ich nie gesagt, JJ. Ich hatte einmal gesagt. Aber ach darauf so, hast du dich nicht eingelassen. Nein, davon lebt das Ganze, dass wir uns gegenseitig auch durchaus mal widersprechen. Bei allem Respekt, das betone ich immer noch. Das ist wichtig. Ja. Möchtest du nochmal die E-Mail-Adresse nennen für die Menschen da draußen?
Ja, unbedingt. Ihr könnt uns schreiben und viele von euch tun das ja auch schon. Vielen Dank, sage ich immer gerne an dieser Stelle. Wir bekommen auch sehr lange E-Mails. Das ist manchmal echt nice zu sehen, welche Mühe sich die Leute geben. grünaufweiß@weser-kurier.de ist die Adresse. Das Grün schreibt ihr mit UE und das Weiß mit Doppel-S. Stefan wird immer schon ganz nervös, wenn ich das so lange hinleite, bis ich sie dann sage. Ne? Aber ja, grünaufweiß@weser-kurier.de.
Ich werde nicht nervös. Ich höre dir aufmerksam zu.
Es wirkte so.
Ja, du deutest das manchmal halt auch falsch.
Das ist vielleicht Stürmer vom gegnerischen Tor.
Da habe ich mir das aber zuerst genommen. Ich atme dann tief ein. Dann kommt der Abschluss.
Ja, dann wird doch jetzt alles besser.
Genau. Alles klar, in diesem Sinne.
Dann wird es jetzt eine Granatensaison werden.
vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Macht's gut und denkt daran. Bleibt grün-weiß.